Moin und herzlich willkommen zu meiner 47. Ausgabe der 100 Bücher in 200 Wochen Challenge. Und heute möchte ich mit dir meine persönlichen Top 3 Learnings teilen aus dem Buch Be Useful von Arnold Schwarzenegger. Und bevor ich auf meine persönlichen Learnings eingehe, möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen, wie dieses Buch zu mir gefunden hat, denn ich bin der Meinung, dass jedes Buch zum richtigen Moment immer in das eigene Leben kommt. Und in diesem Falle handelte es sich ausnahmsweise mal nicht um eine Empfehlung, sondern das Buch ist in diesem Jahr veröffentlicht worden und ich habe es schon häufiger mal in der Auslage gesehen. Ich habe gesehen, dass andere Menschen über dieses Buch sprachen und ich hatte insgesamt ein Gefühl, dass doch ein relativ positiver Vibe, eine sehr positive Grundstimmung, ja, sich mit diesem Buch irgendwie verknüpfte. Und ich lese ja sehr, sehr gerne Biografien, auch weil das zwischendurch meine Auflockerung ist zu den doch eher sehr sachlastigen Büchern, die ich sonst lese. Hatte mich aber gefragt, ja, was kann ich denn wohl von Arnold Schwarzenegger lernen? Und hatte so ein bisschen überlegt, wie mein Bild von Arnold Schwarzenegger sich so darstellt. Welches vielleicht auch Vorurteil habe ich ihm gegenüber. Und ich wusste gar nicht so wirklich viel über ihn. Ich denke, uns allen geht es natürlich so, dass wir ihn kennen, seine äußerst prominente Persönlichkeit. Und er ist in Österreich geboren, hat dann irgendwie Bodybuilding für sich entdeckt, ist nach Amerika gegangen, ist dann Schauspieler gewesen. Terminator ist sicherlich jedem ein Begriff und war dann Gouverneur von Kalifornien. Und als ich das dann so bewusst mir mal vor Augen führte, ist mir eigentlich mal aufgefallen, krass, was ist das denn bitte für ein abgefahrener Weg? Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, hat Arnold in jedem dieser Bereiche Höchstleistung gebracht. Ich weiß nicht, ob du einen anderen Bodybuilder also beim Namen kennst. Also bei mir ist es nicht so. Ich kenne nur Arnold Schwarzenegger und ich glaube, dass Arnie auch ja ein Gesicht geworden ist für die gesamte Bodybuilding-Branche. Das heißt, er war ja extrem erfolgreich. Er ist, glaube ich, fünfmal Mr. Universe geworden und ist dann nach Hollywood gegangen. Und ich sage mal, Terminator und andere, sehr häufig Actionfilme mit ihm, sind ja absolute Blockbuster, sind Klassiker der Filmgeschichte. Und der Sprung vom Bodybuilding in das Filmbusiness, den Sprung muss man ja erstmal wagen und erstmal so erfolgreich hinbekommen. Und dann, und das finde ich eigentlich den absurdesten Clou, ist dieser Mann Gouverneur geworden von Kalifornien, eine der größten Marktwirtschaften der Welt. Und ganz ehrlich, so auf den ersten Blick war für mich Arnold eher so ein etwas, ich sag's mal, grobschlächtiger Typ. Und beim längeren drüber nachdenken ist mir aber aufgefallen, ganz ehrlich, wenn dieser Mann Gouverneur von Kalifornien wird und auch wiedergewählt wird, dann muss der einiges auf dem Kerbholz, einiges auf dem Kasten haben. Und wie, ja, engstirnig muss ich sein, zu glauben, hey, vielleicht kann ich da gar nichts lernen. Also völliger Blödsinn. Und ich bin super dankbar, dieses Buch gelesen zu haben. Und nach Lesen dieses Buches, muss ich sagen, ein was für ein sensationeller, sympathischer Typ. Auch was für ein erfolgreicher Mensch und was für ein inspirierender Lebensweg. Denn man darf festhalten, sowohl im Bodybuilding als auch in Hollywood als auch als Gouverneur hat er wirklich auch ja, Standards gesetzt, hat Höchstleistungen gebracht. Und das war mir gar nicht so klar. Seitdem er das Amt dort niedergelegt hat in Kalifornien, betätigt er sich als Philanthrop. Das heißt, er hilft dabei, er ist bemüht, die Welt einen besseren Ort zu machen, setzt sich ganz stark ein für Umweltschutz und andere gesellschaftliche Themen für gesellschaftlich benachteiligte Menschen. Und so jetzt in der Retrospektive muss ich sagen, wow, was für ein Talent, was für eine Inspiration in Bezug auf sich immer wieder neu zu erfinden. Also ein Großmeister der Transformation in wirklich sehr absolut unterschiedlichen Disziplinen solche Leistungen zu bringen. Wirklich sensationell. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr fiel mir auch irgendwie ein, dass mein persönliches Leben ja auch aktuell mit dem Begriff der Transformation irgendwie verknüpft ist. Seit 3 Jahren bin ich ja auf meiner Reise, mich völlig neu zu entdecken, mich zu befreien von fremden Erwartungshaltungen, mein Ding zu machen, mein Leben zu leben. Und da ja, fand ich es auf jeden Fall nochmal ganz schön, auch ganz, ganz viele Inspirationen von Arnold in Form dieses Buches mitbekommen zu haben. Und inhaltlich teilt Arnie auf ungefähr 280, 290 Seiten die Essenz seines Lebenswerks. Das steht auch auf der Rückseite des Buches, auf dem Klappentext, und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Und in 7 Kapiteln teilt Arnold Schwarzenegger hier seine wesentlichsten 7 Regeln seines persönlichen Erfolges und reichert diese Prinzipien, diese Regeln des Erfolgs natürlich an mit persönlichen Geschichten aus dem Bodybuilding, aus Hollywood, aus der politischen Szene Amerikas. Und natürlich, wie bei jeder Biografie eines Prominenten, bekommt man hier auch mal ein paar ehrliche Insights und persönliche Einschätzungen, so aus der Schlüssellochperspektive. Das ist immer etwas, was ich mir wünsche, bei Biografien mal so ein bisschen durchs Schlüsselloch zu gucken, bei all dem, was man ja nur aus den Medien wahrnimmt und sieht. Weiß man ja eigentlich, dass hinter verschlossenen Türen wahrscheinlich ein paar Dinge anders laufen. Und hier nimmt Arnold auch ja kaum ein Blatt vor den Mund und resümiert auch ziemlich ehrlich seine unterschiedlichsten Stationen. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich dieses Buch weggeatmet habe. Es ist wirklich ein easy read, super gut zu lesen. Und ich glaube, ich habe das an 4 oder 5 Abenden weggelesen und ich war total begeistert. Es hat auf jeden Fall auch bei mir eine sehr, sehr positive Grundstimmung hinterlassen. Und wie gesagt, es geht in diesem Buch um die 7 Erfolgsregeln von Arnie, und ich möchte diese nicht explizit mit dir teilen. Ich habe überlegt, ob ich wirklich alle 7 Regeln oder Erfolgsfaktoren mit dir teile, aber ich möchte sie gar nicht nennen, sondern ich möchte dich einladen, wirklich das Buch selbst zu lesen. Also für den Fall, falls du noch abwägst und überlegst, ja, sollte ich es lesen, ja oder nein, von mir auf jeden Fall ein ganz klares Ja. Und meine persönlichen 3 Top-Learnings beziehen sich auf 2 Kapitel. Und meine Learnings, ja, werden gespeist aus Kapitel 1, in dem es um das Thema Vision geht, und aus Kapitel 5 mit dem Namen Schalt um. Und was sich genau dahinter versteckt, das möchte ich jetzt im Folgenden mit dir teilen. Das heißt, ich steige ein mit meinem Learning Nummer 1 aus dem Kapitel 1. Und das Kapitel 1 trägt den Namen: Das Wichtigste ist eine klare Vision. Und ich lese vor auf Seite 25. Es gibt Gründe und Erklärungen für alles, was uns bis heute passiert ist, das Gute wie das Schlechte. Aber in den meisten Fällen lag es nicht daran, dass wir keine Wahl gehabt hätten. Wir haben immer eine Wahl. Was wir nicht immer haben, es sei denn, wir sorgen dafür, ist ein Maßstab, an dem wir unsere Entscheidungen messen können. Genau das ist es, was du durch eine klare Vision bekommst. Eine Möglichkeit, dir ein Urteil darüber zu bilden, ob eine Entscheidung die richtige oder die falsche für dich ist, je nachdem, ob sie dich deinem Wunschleben näher bringt oder ob sie sich davon entfernt. Wird das Bild von deiner idealen Zukunft in deinem Kopf durch das, wofür du dich entschieden hast, unschärfer oder schärfer? Hier fand ich nochmal ganz schön, zumindest die Verknüpfung von Vision und diese Vision Maßstab werden zu lassen für deine Entscheidung. Ich glaube, dass das Thema, eine Vision zu haben und diese irgendwie auszuformulieren, das klar zu haben, das ist nichts Neues. Ich fand es aber nochmal schön, daran erinnert zu werden, was der Sinn und Zweck solch einer Vision ist. Eine Vision ist ein Maßstab für Entscheidungen. Und als ich das gelesen habe, habe ich schon nochmal rekapituliert, inwieweit ich mir wirklich im Klaren bin gerade, was so meine persönliche Vision ist, weil ich schon mich mit der Frage auseinandergesetzt habe. Ich war ja 3, 3,5 Monate mit meiner Familie auf Reisen, habe mir ganz viele Gedanken gemacht über das, was mir wichtig ist, wo ich hin möchte. Und das ist jetzt aber schon eine Weile her. Und ich habe festgestellt, dass in meiner, ich nenne es jetzt mal operativen Tätigkeit, einfach in meinem täglichen Doing, Ich habe ja beruflich zu tun, ich habe natürlich auch Hobbys, die ich auslebe. Ich habe zwei kleine Kinder, die ganz viel Zeit auch zu Recht einfordern. Und mir ist schon aufgefallen, dass in diesem gesamten Setting doch der Fokus auf die Vision so ein bisschen abhanden gekommen ist. Und ich fühlte mich auf jeden Fall nochmal motiviert, mir dessen klarer zu werden, da das noch mal irgendwie für mich auszuformulieren, mir das zu visualisieren, das aufzuschreiben, das aufzuhängen, mir auch tagtäglich wieder aufzuschreiben. Das habe ich früher mal gemacht, dann eine Zeit lang unterlassen. Jetzt fange ich wieder oder habe ich wieder angefangen, das tagtäglich in mein Journal zu schreiben, um es als Maßstab zu nutzen für meine Entscheidungen. Und was Arnold dann noch im weiteren Verlauf ist, oder im weiteren Verlauf dieses Kapitels schreibt, war auch etwas, wo ich erstmal drüber gelesen habe und wie so oft gedacht, ja, irgendwie klar, selbstverständlich. Aber ich teile das mal mit dir, habe eine kleine Geschichte, eine kleine Anekdote dazu und bin mal gespannt, was du darüber denkst. Und hier geht es nämlich um den Aspekt, wenn du eine Vision hast, dann erlaube dir keinen Plan B. Auf Seite 84, also im gleichen Kapitel, schreibt Arnold wie folgt: Für mich gibt es keinen Plan B. Wenn überhaupt, dann besteht Plan B darin, mit Plan A Erfolg zu haben. Ich will dir mal etwas sagen. Ein Plan B hat noch nie Gutes gebracht. Jedenfalls nicht Wichtiges oder Lebensveränderndes. Ein Plan B ist nichts weiter als eine Gefahr für den großen Traum. Man plant damit nur sein Scheitern. Wenn Plan A der weniger ausgetretene Weg ist, wenn du dir deinen eigenen Weg zur Umsetzung der Vision bahnst, die du für dein Leben entworfen hast, dann ist Plan B der Weg des geringsten Widerstands. Und wenn du erst mal weißt, dass es diesen Weg gibt, wenn du ihn als Option akzeptiert hast, dann wird es zu leicht, sich dafür zu entscheiden, wenn man auf Probleme stößt. Scheiß auf Plan B. In dem Augenblick, in dem du einen Ersatzplan machst, gibst du nicht nur all den Neinsagern eine Stimme, du machst auch Abstriche an deinem Traum, indem du ihrem Zweifel Recht gibst. Schlimmer noch, du wirst dein eigener Neinsager. Von denen gibt es bereits genug, du musst dich da nicht auch noch einreihen. Und das fand ich irgendwie nochmal sehr kraftvoll als Erinnerung, mal darüber nachzudenken, inwieweit verfolge ich wirklich in aller Vehemenz meinen Plan, Plan A, und inwieweit, ja, gebe ich vielleicht manchmal nach und nutze dann doch den Weg des etwas geringeren Widerstandes und nehme Plan B. Und ich möchte zumindest mal die Frage auch an dich weitergeben. Also, wie vehement verfolgst du Plan A, wenn Plan A jetzt der Platzhalter ist für eine ganz, ganz klare Vision für dein persönliches Ziel oder etwas zu erreichen, was dir sehr, sehr wichtig ist. Und ich kann mir vorstellen, dass du jetzt gedanklich irgendwie in den Kopf nickst, zustimmst und sagst, ja, bei mir gibt es natürlich immer nur einen Plan A und ich halte mich an alles, was ich mir vornehme. Und dann möchte ich zumindest eine kleine Anekdote mit dir teilen, die mir selbst widerfahren ist, gerade heute, also gestern. Und dazu muss ich kurz einmal ein bisschen ausholen. Ich habe das Buch ja in den letzten Wochen gelesen. Und wenn ich mich auf die Produktion dieser Folge, Episode vorbereite, dann ist das ja nichts, was ich dann irgendwie ad hoc mache, sondern die Learnings, die ich mit dir teile, sind ja die, die wirklich nach dem Lesen nachhallen, nachwirken. Und dann versuche ich so zu eruieren, sage, okay, welche zwei, drei Learnings sind wirklich die, die sich so herauskristallisieren? Und ich habe gestern Abend im Bett noch sinniert über Plan A und Plan B. Und dann kam es, dass gestern Abend mir mein Freund Marc schrieb und sagte: Hey, pass mal auf, Martin, hast du Lust, morgen früh, also heute, mit mir Wakeboarden zu fahren? Early Bird, also quasi die frühestmögliche, den frühestmöglichen Zeitslot zu buchen, um 7 Uhr. Ich hole dich um 6:40 Uhr ab. Und ich hatte die letzten 2 Tage irgendwie ein sehr forderndes Programm. Ich war ja unterwegs, ich war in Österreich, bin gestern Abend wieder zurück nach Hamburg geflogen und ne, es ist natürlich entsprechend spät geworden. Hatte aber total Lust auch auf Wakeboarden, das ist ja so meine Leidenschaft. Also, wenn du es nicht kennst, so also wie Wasserski halt nur mit einem, halt könnte man vergleichen mit einem Snowboard fürs Wasser. wird man auf einem See von einer Anlage da im Kreis gezogen. Und ich hatte ein bisschen überlegt, ob ich das machen soll oder nicht, und habe gesagt, ja, ey, das ist meine Leidenschaft, und ja, habe mich über diese Möglichkeit, über die Option gefreut und habe gesagt, okay, pass auf, morgen 6:40 Uhr, ich bin dabei, hol mich ab. Und dann lag ich gestern Abend im Bett und dachte, ja gut, dann muss ich natürlich ein bisschen früher aufstehen, ich will frühstücken, ich will irgendwie morgens meine Ruhe haben, ich will noch einen Kaffee trinken, Sachen packen, irgendwie Kaffee mitnehmen und so weiter. Und habe mir einen Wecker auf 6:10 Uhr gestellt, heute früh. Und da dachte ich so, oh, 6:10 Uhr ist schon ganz schön früh. Komm, ich zur Sicherheit, ich stelle mir mal nochmal einen Wecker auf 6:12 Uhr. Und nochmal einen Wecker auf 6:14 Uhr. Und dann musste ich so innerlich irgendwie schmunzeln und dachte, was mache ich denn jetzt hier gerade? Also, ist es mir denn wirklich wichtig, morgen aufzustehen, um Wakeboard zu fahren oder nicht? Und da dachte ich so, ey, wenn 6:10 Uhr ist ganz klar Plan A. Und wenn ich es jetzt zulasse, 6:12 Uhr oder 6:14 Uhr nochmal einen Wecker klingeln zu lassen, dann weiß ich doch eigentlich schon so, ah, dass ich irgendwie mir eine gewisse Schwäche am nächsten Morgen eingestehe und dann doch irgendwie 2 oder 4 Minuten oder wer weiß, wie oft ich dann noch snooze und dann am Ende komplett in Stress komme. Und da musste ich irgendwie schmunzeln und dachte, ey, Martin, wenn es dir wirklich wichtig ist, dann gibt es nur Plan A. Dann stellst du dir verdammt nochmal auf 6:10 Uhr den Wecker und stehst verdammte Scheiße auf. Und so ist dann auch gekommen und so muss ich dann, und so ist auch gekommen, dass jetzt tatsächlich das Learning mit Plan A und Plan B es hier in diese Episode geschafft hat, weil ich dann irgendwie, obwohl ich irgendwie es wusste, was mit Plan A und Plan B gemeint war, dann im kleinsten Doing schon mich selbst ertappt habe, auf Plan B zurückzugreifen. Und vielleicht fühlst du dich an der einen oder anderen Stelle damit auch abgeholt, vielleicht auch sogar ertappt und stellst dir die Frage, was ist dir wirklich wichtig und wie sieht Plan B aus? Oder bist du vielleicht eher auf dem Weg des geringeren Widerstandes Richtung Plan B und möglicherweise dann auf einem Umweg auf dem Weg zu deinem Ziel. Das war Learning Nummer 1 aus dem Kapitel 1. Und meine nächsten beiden Learnings, also meine Top 2 und Top 3 Learnings, sind alle gezogen aus dem Kapitel 5, welches den Namen trägt, Schalt um. Und ich denke, dass es jetzt noch nicht ganz klar wird, was damit gemeint ist. Ich werde es natürlich aber ausführen. Und in meinem Learning Nummer 2 befinden wir uns zeitlich im März 2020. Da ist Corona ausgebrochen. Das wirst du sehr wahrscheinlich mitbekommen haben. Und Arnold Schwarzenegger war in dieser Phase schon nicht mehr in der Politik. Aber er hat natürlich das politische Geschehen und auch, ich nenne es mal, das Krisenmanagement des amerikanischen Staates beobachtet, insbesondere in Kalifornien, und hat festgestellt, dass in Kalifornien die Regierung nicht in der Lage war, persönliche Schutzausrüstungen zu organisieren, sprich Atemschutzmasken irgendwie aufzutreiben, und dass dadurch irgendwie mehr oder weniger das gesamte Gesundheitssystem dort kollabiert ist. Und das, obwohl Amerika ja irgendwie das drittgrößte Land der Welt ist und mit Abstand auch die oder mit Abstand, aber so sehr deutlich größte Wirtschaftsmacht ist. Und ja, Arnold saß mehr oder weniger in seinem stillen Kämmerlein, musste das dann irgendwie beobachten und hat dann dazu jetzt in seinem Buch Folgendes geschrieben. Die Inkompetenz macht mich völlig irre. Trotzdem äußerte ich mich nicht öffentlich und prangerte auch keine dieser Führungspersonen an. Zum einen war ich einst selbst an ihrer Stelle gewesen und wusste, dass Krisensituationen, für die es von außen betrachtet einfache Lösungen gibt, immer komplizierter sind, als sie aussehen. Aber was noch wichtiger ist, ich habe eine Regel. Jammere nicht über eine Situation, wenn du nicht bereit bist, aktiv Abhilfe zu schaffen. Wenn du ein Problem siehst und keine potenzielle Lösung präsentierst, will ich dich nicht herumjammern hören, wie schlimm es ist. So schlimm kann es gar nicht sein, wenn es dich nicht motiviert hat, nach einer Lösung zu suchen. Und seit wann hat Jammern jemals irgendjemanden seinen Zielen näher gebracht? Man arbeitet, um einen Traum wahr werden zu machen, oder wahr zu machen, man jammert ihn nicht herbei. Außerdem sind Probleme und Widrigkeiten ein normaler Teil des Lebensweges eines jeden Menschen. Wie auch immer deine Vision aussieht, es wird Kämpfe geben, schwere Zeiten, Sachen, die dich völlig fertig machen. Du musst lernen, mit diesen Momenten umzugehen. Du musst üben, umzuschalten und das Positive an der Situation zu entdecken. Du musst Routine darin entwickeln, Fehlschläge umzuinterpretieren und Risiken klar einzuschätzen. Wenn du Probleme angehst, statt über sie zu jammern, hast du Gelegenheit, all diese Fertigkeiten zu üben. Heißt, umschalten übersetzt bedeutet, hör auf zu jammern, ja, take action, nimm das Heft des Handelns in die Hand, werde aktiv und kümmere dich um die Lösung des Problems und versuche das Positive in jeder Herausforderung zu sehen. Und als ich gelesen habe, ich habe eine Regel, jammere nicht über eine Situation, wenn du nicht bereit bist, aktiv Abhilfe zu schaffen. Ja, fühlte ich mich auch persönlich natürlich wieder ertappt. Also die Stellen, die ich heraussuche, sagen ja viel, viel mehr über mich als irgendwie über das Buch. Ich denke, das wirst du bereits mitbekommen haben. Und ich erinnerte mich aber zurück an eine Zeit, in der auch ich wirklich extrem viel gejammert habe. Ich war ja bis vor, ja, 4, 5 Jahren im Finanzsektor unterwegs, dort, man nach außen betrachtet, wahrscheinlich auch durchaus erfolgreich, Gesellschafter einer Unternehmung, im Management Board unterwegs. Aber das gehört auch zu der Geschichte. Ich bin im Management Board nicht weiter nach oben gekommen. Und das, obwohl ich wirklich viele Jahre sehr viele Anstrengungen unternommen habe. Und das hat mich in einen Modus gebracht, in dem ich sehr viel gejammert habe. Und da erinnerte ich mich an meinen Freund Mark, bei dem ich übrigens auch heute früh Wakeboarden war, der damals auch mit in der Company gearbeitet hat, Divisionalmanager war, also irgendwie schon in der Position, auf die ich hingearbeitet hatte. Und er nahm mich ja in der Rolle als Coach so ein bisschen an die Hand. Und ich werde nie vergessen, wie unser erstes gemeinsames Treffen, unser erstes Gespräch über unsere mögliche Kooperation verlief. Er kam zu mir und sagte: Pass mal auf, Martin, es gibt jetzt genau zwei Möglichkeiten, wie wir jetzt zusammenarbeiten können. Möglichkeit eins ist, du hörst auf zu jammern, tust alles erdenklich Mögliche, um dein persönliches Ziel zu erreichen, wirfst alles in die Waagschale, ne, kleckern und klotzen, also nicht kleckern, klotzen, hör auf zu jammern, quatsch mich nicht voll. Das ist Möglichkeit eins. Oder wir nehmen Möglichkeit 2, wir lassen es. Und diese Formulierung, die so, beziehungsweise, ich sag mal, sinngemäß stattgefunden hatte, ja, erinnerte mich eigentlich daran, dass es wirklich nur eine reale Möglichkeit gibt, Probleme zu lösen, nämlich indem ich sie angehe. Und wenn ich nicht die Bereitschaft dazu habe, dann sollte ich es lassen. Und da fühlte ich mich zurückerinnert, als ich das las, musste mal wieder schmunzeln. Bin sehr dankbar für die Erinnerung und freue mich, diese Geschichte jetzt nochmal teilen zu dürfen, um sie auch nochmal für mich persönlich zu festigen. Und das war schon mein Learning Nummer 2. Schalt um, also nicht jammern, sondern geh die Probleme an und versuch in allem das Positive zu sehen. Und mein Learning Nummer 3 ist eine logische Fortsetzung dieses Learnings. Also ich bleibe auch im Kapitel 5 und möchte dieses Umschalten in Krisensituationen, in Frustrations- und Ärgersituationen noch ein bisschen ausweiten. Wie gesagt, Umschalten beschreibt bei aufkommender Frustration, bei Widerständen, bei Problemen halt aktiv zu werden, das Positive zu sehen. Und das kann natürlich auch im Worst Case irgendwie darin münden, dass man vielleicht auch Probleme nicht gelöst bekommt oder dass es halt nicht so klappt, wie man es sich wünscht. Und dass man am Ende des Tages eine Niederlage erfährt oder tatsächlich scheitert. Und zum Thema Scheitern teilt Arnold Schwarzenegger eine, naja, man könnte sagen, eine Analogie. Also er zieht einen Vergleich oder er baut eine Brücke zum Gewichtheben. Und ich weiß nicht, inwieweit du Gewichtheben schon mal irgendwie im Fernsehen gesehen hast, vielleicht im Rahmen der Olympischen Spiele, bei Wettkämpfen, Wettbewerben im Bereich Gewichtheben gibt es klassischerweise dann immer drei Versuche, um ja irgendwie in diesen Wettbewerb zu starten, im Wettbewerb zu bestehen. Also jeder Wettkämpfer beim Gewichtheben hatte drei Versuche. Und Arnold schreibt ein bisschen was zu diesen drei Versuchen. Vielleicht, man könnte sagen, so ein bisschen zu den Gedanken, die man sich macht. Und das kann man eigentlich ganz schön dann auch verknüpfen mit dem Thema Scheitern oder mit dem persönlichen Umgang mit Scheitern und vom Umgang mit Herausforderungen. Und da lese ich vor folgende Sätze auf Seite 195 folgende. So sind Wettbewerbe im Gewichtheben. Bei einem traditionellen Wettkampf bekommt man drei Versuche. Der erste Versuch ist eine sichere Sache. Es ist ein Gewicht, das man schon einmal bewältigt hat und mit dem man vertraut ist. Der Sinn der Sache ist, sich fest auf die Beine zu stellen, die Nervosität zu vertreiben und dafür zu sorgen, dass ein guter Versuch in die Wertung einfließt. Der zweite Versuch ist ein bisschen anspruchsvoller. Man hebt ein Gewicht in der Höhe oder in der Nähe seines persönlichen Rekordgewichts mit dem Ziel, Druck auf die Konkurrenten auszuüben. Vielleicht trägt man letztendlich nicht den Sieg davon, aber zumindest kann man in dem Wissen nach Hause gehen, dass man sein bisheriges Maximum gebracht hat. Beim dritten Versuch probiert man, ein Gewicht zu heben, das man noch nie gehoben hat. Man versucht, auf neues Terrain vorzudringen. Für einen selbst als Gewichtheber und für den Stand des Sports an sich. Dieser letzte Versuch ist es, bei dem Rekorde gebrochen und Siege errungen werden. Und hier kommt es auch ziemlich oft zum Scheitern. Dieser dritte Versuch ist ein Mikrokosmos für die Jagd nach deinen Träumen in der realen Welt. Es wird hart sein. Und es wird dir fremd vorkommen. Die Leute werden dich beobachten und beurteilen und ein Scheitern rückt in den Bereich des Möglichen. Scheitern ist in vielerlei Weise unvermeidlich. Aber wenn es darum geht, deine Vision umzusetzen und oder aber wenn es darum geht, deine Vision umzusetzen, ist es nicht das Scheitern, über das du dir den Kopf zerbrechen musst, sondern das Aufgeben. Scheitern hat noch nie einen Plan zerstört. Aufgeben zerstört jeden Plan, mit dem es in Berührung kommt. Niemand, der einen Weltrekord aufgestellt oder ein erfolgreiches Unternehmen gegründet oder den Highscore bei einem Computerspiel erreicht oder überhaupt irgendetwas Schwieriges geschafft hat, das ihm wichtig war, hat aufgegeben. Alle sind auf dem Rücken mehrerer Fehlschläge dorthin gekommen, wo sie nun sind. Sie haben den Höhepunkt ihrer Laufbahn erreicht, umwälzende Produkte erfunden, ihre verrücktesten Visionen umgesetzt und sich aktiv die Lektionen eingeprägt, die uns das Scheitern lehren soll. Und ich fand diese Metapher oder Analogie dieser drei Versuche im Zusammenhang mit Scheitern wirklich ja, sehr aufschlussreich, sehr aufrüttelnd, denn ich habe angefangen, mal darüber nachzudenken, was ist mir denn gerade wichtig? Und vielleicht nimmst du das auch als Einladung, jetzt mal darüber nachzudenken, was sind denn gerade so deine Top-Projekte? Was hat wirklich eine sehr, sehr hohe Priorität gerade in deinem Leben? Das kann beruflicher Natur sein, es kann aber auch einfach sein, dass du vielleicht Sport, Ernährung oder Menschen irgendwie dich zuwenden möchtest, dort etwas vielleicht Besonderes leisten möchtest, du einfach sehr aufmerksam sein möchtest. Und jetzt würde ich mich mal dafür interessieren, was glaubst du? Wo reißt du dich denn jetzt mit deinen Bemühungen gerade ein, wenn du das mal überträgst auf einen Wettbewerb im Gewichtheben? Also bist du eher im ersten Versuch, dass du sagst, okay, eigentlich mache ich nur das, wovon ich ausgehe, dass es klappen wird? Oder bist du schon beim zweiten Versuch, wo du sagst, hey, ich versuche eigentlich schon an mein persönliches Maximum zu kommen? Oder versuchst du schon, oder bist du im Versuch 3, in dem es darum geht, eigentlich neue Standards zu setzen, also wirklich Bestleistungen zu erzielen. Und ich habe für mich zumindest erkannt, dass ich meine Bemühungen eigentlich so, ich sag mal, einberechne, so kalkuliere, dass die Gefahr des Scheiterns eigentlich mehr oder weniger, wenn ich ehrlich bin, ausgeschlossen ist. Ich kann mich kaum daran erinnern, wann ich das letzte Mal so wirklich krachend gescheitert bin. Wann bist du das letzte Mal gescheitert? Denn wenn ich jetzt die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns als Maßstab nehme für meine eigenen Anstrengungen, dann darf ich feststellen, um das Positive zu sehen, ich habe noch Luft nach oben. Und vielleicht kann ich dich mit diesen Worten anregen, nochmal darüber nachzudenken, was dir wichtig ist und was du vielleicht noch mehr tun könntest, um deine persönlichen Ziele zu erreichen oder um das Leben zu führen, das du dir selbst wünschst. Und ja, das waren meine Top 3 Takeaways, meine Top 3 Learnings aus dem Buch Be Useful von Arnold Schwarzenegger. Und bevor ich jetzt gleich meine Learnings nochmal zusammenfasse, kennst du, wenn du mich schon mal gehört hast, jetzt den klassischen Call to Action, nennt man das, glaube ich, heutzutage. Wenn du etwas mitnehmen konntest, wenn ich dich ein bisschen anpieksen konnte, wenn ich dich ein bisschen inspirieren konnte, dann würde es mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung auf der Plattform dalässt, auf der du mich gerade hörst oder siehst. Oder du hast natürlich auch bei Spotify die Möglichkeit, mir anonymes Feedback zu senden. Ich freue mich über jeden Zuspruch und auch über jede Empfehlung, jede Anregung, etwas zu verbessern. Ich lerne ja. Ich bin auch auf einer lebenslangen Reise und danke dir aber jetzt schon mal, dass du heute ein bisschen mein Wegbegleiter, meine Wegbegleiterin warst. Und ich fasse zusammen. Meine Top 3 Learnings aus dem Buch Be Useful von Arnold Schwarzenegger lauten wie folgt. Learning Nummer 1. Wichtig ist eine klare Vision. Denn diese klare Vision ist der Maßstab für deine Entscheidungen. Und wenn du eine klare Vision hast, dann gibt es nur einen Plan A. Erlaube dir keinen Plan B. Denn Plan B ist sehr häufig ja die Option oder der Weg des geringeren Widerstands. Und allein in dem Moment, wenn du das in Erwägung ziehst, dass es ihn noch gibt, wirst du Gefahr laufen, diesen Plan B zu wählen. Und der wird auf jeden Fall erst eine Umleitung sein oder zumindest eine etwas irreführender Weg hin zu deinem tatsächlichen Ziel, den du mit deinem Plan A schneller erreichen könntest. Learning Nummer 2, schalt um. Schalt um bedeutet, jammere nicht über Situationen und Dinge, bei denen du nicht bereit bist, aktiv etwas für die Lösung zu unternehmen. Also lerne aktiv zu werden, nimm das Heft des Handelns in die Hand und schalt um. Nicht jammern, sondern etwas tun und lass die Frustration über ein Problem nicht zum Hindernis für die Lösung des Problems werden. Manchmal ist es ja so, dass durch dieses Jammergefühl und diese Frustration einen ja lähmt und man gar nicht vorankommt. Forget about it, just do it. Und Learning Nummer 3, hier habe ich eine Metapher oder eine Analogie mit dir geteilt, zum Thema Scheitern. Beim Gewichtheben im Wettkampf gibt es drei Versuche und Arnold beschreibt diese drei Versuche wie folgt. Der erste Versuch ist eigentlich ein Gewicht, das man schon oft gehoben hat und hat das Ziel, erst einmal auf das Scoreboard zu kommen. Versuch Nummer 2 richtet sich oder orientiert sich schon so ein bisschen am persönlichen Rekord, an der persönlichen Bestmarke und hat das Ziel, die Konkurrenten auch unter Druck zu setzen. Und wenn man halt scheitern sollte, an dieser Stelle nach Hause zu gehen, in dem Wissen, ich habe zumindest mein Bestes versucht oder habe versucht, auch dort heranzukommen. Und der dritte Versuch, das ist eigentlich der, in dem man über sich hinauswächst. Und dieser dritte Versuch ist genau der Bereich, in dem man in seinem Leben in Bezug auf Anstrengungen auch Bestleistungen erzielt und seine Konkurrenz aussticht und Siege irgendwie erreicht, generiert. Und für mich leitete sich daraus die Frage ab in Bezug auf das, was mir wirklich wichtig ist. Wie bemesse ich meine persönlichen Anstrengungen? Und wenn ich davon ausgehe, dass die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns ein Indikator ist für die Höhe meiner Anstrengung, dann darf ich zumindest für mich feststellen, um das positiv zu formulieren, ich habe noch Luft nach oben. Ich danke dir ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und passend zum Thema Scheitern möchte ich auch das Schlusswort da so ein bisschen einreihen lassen. Ist auch so ein bisschen Klugscheißerwissen. Vielleicht hast du ja schon mal das Produkt WD-40 in deinem Leben gesehen, davon gehört, angewendet. WD-40 ist, glaube ich, ein sogenanntes Kriechöl. Für mich ist es einfach nur irgendwie ein Schmiermittel und mehr oder weniger ein Allheilmittel für alles, was quietscht oder klemmt. Und WD-40 fand ich ganz spannend. Heißt WD-40 aus zwei Gründen. WD bedeutet Water Displacement und das 40 steht für 40th Formula, also 40. Rezeptur, denn alle 39 vorher getesteten Rezepturen haben nicht funktioniert. Also die 39 Fehlschläge waren aber auch alle notwendig, um mit dem 40. Versuch einen Volltreffer zu landen. In dem Sinne, danke fürs Zuhören, danke für deine Aufmerksamkeit und es würde mich sehr freuen, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit am Stissel wärst. Bis dahin alles Gute und bis dann.